Man hat irgendwie das Gefühl, man muss wie alles selber stemmen, weil, also ich habe das zumindest Gefühl, ich habe mich auch selbstständig gemacht. Also es war ja wie meine Entscheidung, also stehe ich jetzt wie auch alleine da und jetzt muss ich wie, ja, eben für alles ansprechbar sein und alles irgendwie können lösen. Und ich finde das am Anfang schon noch schwierig, so den Schritt rauszugehen und zu sagen, hey, da wäre ich jetzt dankbar um Unterstützung.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen
und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden,
ihre Perspektiven und Erfahrungen
und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können.
Hoi Mara.
Hallo Sarah.
Was ja etwas Lustiges ist, dass man auch bei Leuten, die man näher kennt, aber so Vorannahmen hat, wo man dann merkt, stimmt gleich nicht. Ich habe nämlich jetzt ganz lang gedacht, und wir kennen uns schon sehr, sehr gut, wir sind ja schon miteinander in der Ferien gewesen, wir arbeiten zusammen, dass du wahnsinnig strukturiert bist, vor allem in deiner Admi.
Es geht.
Und das stimmt eben nicht. Und ich lasse aber jetzt wie die Illusion, die tue ich wie ein bisschen aufrechterhalten, wie ich kann dann wie so dich auch so wie als Vorbild in dem behalten, also du bist auch sonst in vielen, oder? Kann man dich als Vorbild nehmen? Aber ich lasse mir das jetzt einfach nicht nehmen. Und das ist ja auch manchmal, oder habe ich auch so das Gefühl, irgendwie so das mit, ich habe es im Griff. Also ganz viele haben ja so das Gefühl, irgendwie, also ich rede ja viel darüber, was ich alles nicht im Griff habe. Und gleich merke ich, dass es gleich noch viele Leute gibt, die denken, ich habe die Sachen im Griff, die ich überhaupt nicht im Griff habe. Und was ich schon ganz lange mache, wo mir unglaublich viel Stress nimmt, ist, ich bin lieb mit mir geworden in dem. Also es gibt so viele Sachen, wo ich muss im Griff haben und auch wo ich im Griff habe, was zum Beispiel ja die ganze Care-Arbeit, die ganze Verantwortung mit dem Kind und ganz viel, also wenn ich in meiner Praxis arbeite, dass ich zum Beispiel finde, es ist so okay, wenn ich den Admin nicht im Griff habe. So okay.
Voll okay. Und was spannend ist ja, ich habe ja das gleiche Gefühl von dir. Zum Beispiel in Bezug auf Tagespläne von unseren Kindern, oder? Wo ja beide angewiesen sind auf sehr klare Strukturen, wo ich ja mega beeindruckt bin von dieser Struktur, die du kannst vorgeben, wo ich ja, also meine Tochter geht ja an ihre Piktowand, das ist ja so eine Wand, wo man den Tagesplan mit so Bildchen aufzeigen und sie stellt alles um, immer wieder, oder? Und so bin ich ja auch. Also sie, und ich denke immer so, bei der Sarah ist es nicht verhandelbar, ich bewundere das.
Was einfach so wahnsinnig lustig ist, ist mit diesen Pictos, dass mein Sohn kann weder lesen noch schreiben, aber er merkt sofort, wenn irgendein Picto falsch ist oder die Reihenfolge nicht stimmt. Und er hat eine Zeit lang auch, als er so alt war, etwa wie deine Tochter, wenn er etwas, also zum Beispiel gefunden hat, der Arzttermin sollte nicht stattfinden, hat er den einfach entsorgt. Ja. Also wir haben so ein Fertigkörbchen gehabt, wo so Pikto reinkommen, die abgeschlossen sind und hat einfach immer alles vom ganzen Wochenplan, wo er gefunden hat, einfach fertig und dann so die Uhr, weißt du, wo der Timetimer, wo die Zeit so rot abläuft, die hat er einfach immer kaputt gemacht.
Aber das ist, eigentlich könnte man sich ein Vorbild nehmen, oder? Ich meine, ich könnte ja auch einfach durch meinen Kalender und alles rauslöschen, was ich kaputt habe. Aber eben auch nochmal so zu dieser Struktur, oder? Und dem Bild. Also ich meine, ich habe ja das dann nochmal mega fest gemerkt mit der Selbstständigkeit, oder? Dass ich ja einfach, dort ist für mich dann schon nochmal anders klar geworden, hey, also eigentlich, ja, habe ich, also, wenn ich nicht einfach delegieren kann, dann ist es schon mal schnell ein bisschen chaotisch.
Ja, genau. Und in dem Sinne dann wie so den eigenen Weg finden und sich auch nicht abschrecken lassen. Ich höre manchmal auch, oder ich begleite ja bei mir in der Praxis, also gerade auch oft Frauen, die irgendwie, und da geht es jetzt überhaupt nicht darum, eben um Admi oder was man muss haben für Versicherung und, bin ich alles die falsch, sondern es geht wirklich darum, habe ich den Mut, oder mit meiner Idee rauszugehen, oder ich möchte ein Start-up gründen, ich möchte mich selbstständig machen. Und ich mache immer Mut da, sich getrauen, auch eben dürfen Unzulänglichkeiten haben, Sachen haben, die man nicht im Griff hat und gleiche Ideen rausgeben. Und wir haben das Glück, dass heute jemand, wir haben ja ganz selten haben wir Sponsorings, und weil wir auch sehr wählerisch sind, oder auch die Frauenzentrale, das muss irgendwie passen, also die Frauenzentrale. Und unser heutiger Sponsor ist auch eine Freundin von uns und du kennst sie noch ein bisschen länger und besser. Möchtest du etwas sagen?
Ja, also ich freue mich mega, dass die Folge unterstützt wird, und zwar von Raincare. Dahinter steht Ramona Schwarz. Sie ist schon sehr lange eine Freundin von mir, du kennst sie auch gut, und ich finde so, wenn man da drüber redet, über Sachen im Griff haben und Struktur, und ich meine, ich habe den Prozess bei ihr sehr stark miterlebt, von der Raindisk, die sie entwickelt hat. Ich sage nachher gerade noch mehr dazu. Und ich bewundere Ramona für ihre, wie sagt man dem, Beständigkeit, ihre Genauigkeit, ihr Dranbleiben an dem Start-up und an dem Produkt. Und darum freue ich mich einfach auch mega fest, dass sie heute die Folge unterstützt.
Und Ramona hat ein Produkt entwickelt, das Leben von uns Frauen einfacher macht. Es ist ein Periodenprodukt.
Ja, genau. Also es ist ihr mega wichtig, dass es ein gesunde und sichere Periodendisk oder Periodenscheibe ist, die sie entwickelt hat. Sie sagt, ja, es soll unser Leben erleichtern, und ich habe sie ja auch mehrmals können testen. Also ich bin jetzt stolze Besitzerin von der Raindisk.
Ich auch.
Und ich, auch darum stehe ich wirklich voll dahinter, dass mir das Produkt heute vorstellt. Es ist, ich habe ja alles probiert vorher, weißt, so wegzukommen von Binden und Tampon und Cups und Schwämmli, und ich habe mich wie mit nichts wirklich wohl gefühlt, und ich bin dann auch ein bisschen skeptisch gewesen, muss ich ehrlich sagen, weil als ich dann die Raindisk in die Hand bekomme, die ist doch recht gross so, und ich habe mir zuerst nicht können vorstellen, dass sich das bequem anfühlt. Und als ich die dann aber getestet habe, habe ich mir sagen, okay, das ist irgendwie, es ist wirklich so. Also es ist etwas, was ich so nicht erwartet hätte. Man spürt wirklich nichts. Also es braucht am Anfang ein bisschen Übung, um sie richtig einführen. Aber man spürt einfach nichts. Also es ist so, und man kann sie den ganzen Tag reinlassen. Sie heben wirklich dicht. Sie hat ein sehr hohes Fassungsvermögen. Und sie lehrt sich auch selber, wenn man geht bisseln. Also es sind so Sachen, die ich mich auch daran gewöhnen musste. Es gibt auch Frauen, die sagen, dass sie ja nicht penetrativen Sex wollen, wenn sie Mens haben. Und mit der Raindisk ist auch das möglich. Es ist wirklich, ich finde, ja. Und ich habe so ein Erlebnis gehabt, das möchte ich noch kurz teilen. Und das ist etwa so ein Jahr her oder so. Da hatte ich eine mega starke Zwischenblutung gehabt, und ich war in der Body. Mega toll, oder? Mega schöne Situation.
Beste. Also nur weisse Hosen sind noch schlimmer.
Ja, voll auf der Bühne am besten. Nein, und habe aber zum Glück eben die Raindisk dabei gehabt. Und sie war so ein bisschen meine Retterin gewesen, wirklich dann von diesen Sommertagen. Und ich denke, es ist auch sehr interessant, die Disk für Frauen, die sich so ein bisschen in der Perimenopause befinden, wo ja dann manchmal sehr starke, unerwartete Blutungen haben, weil wo das kennen, dass man irgendwie alle halbe Stunde muss den OB wechseln, oder dass einfach alles immer ausläuft. Und das ist mit dieser Raindisk wirklich nicht.
Danke vielmals, Ramona. Danke, Rain. Und jemand, der auch gegründet hat, aber auch beruflich das abdeckt, was ich niemals könnte in meinem Coaching, ich die total ungeeignet wäre. Wir haben heute eine Gästin, die sich super auskennt mit allem, was um Treuhand geht. Herzlich willkommen, Nathalie Pavoni.
Hallo, hallo miteinander.
Schön, bist du da. Gülscha, die ja auch bei uns schon war, die hat mich dir vor Jahren empfohlen und gesagt, hey, weisst, die hilft dir auch im grössten Chaos.
Ja, das stimmt.
Jetzt nimmt es mich wunder, kennst du es auch nicht im Griff zu haben? Oder was hast du vielleicht nicht im Griff? Weil wir haben ja alle unterschiedliche Sachen nicht im Griff.
Ja, total. Also ich kenne es super gut. Ich habe gerade vorher noch mit Alex draussen darüber geredet. Ich habe zum Beispiel alles, was Social Media und Informatik-Zeug anbelangt, gar nicht im Griff.
Beziehungsweise da bin ich einfach auch angewiesen auf Unterstützung. Und also das ist zum Beispiel ein Bereich in meiner Geschäftstätigkeit, wo ich mega fest merke, dass ich so ohne externe Hilfe oder ohne meine Mitarbeiterin jetzt da total aufgeschmissen wäre.
Und so die Hilfe sich dürfen holen, glaube ich, das ist ja ein Schlüssel. Also es ist ja ein Schlüssel, um den eigenen Weg zu gehen, dass man, wie weiss, man muss dann nicht allein. Also das heisst jetzt, wenn man jetzt selbstständig ist, wie wir sind, oder dass man sich Hilfe holen darf, aber auch sonst im Leben, oder? Wir haben immer wieder bei uns im Podcast reden wir darüber, oder? Also holen Hilfe. Also man muss nicht allein.
Ja, unbedingt. Ja, total. Ich finde aber auch, das ist auch schwierig. Also gerade am Anfang, man hat irgendwie das Gefühl, man muss wie alles selber stemmen, weil, also ich habe das zumindest das Gefühl, ich habe mich auch selbstständig gemacht. Also es war ja wie meine Entscheidung. Also stehe ich jetzt wie auch alleine da und jetzt muss ich wie, ja, eben für alles ansprechbar sein und alles irgendwie können lösen. Und ich finde das am Anfang schon noch schwierig, so den Schritt rauszugehen und zu sagen, hey, da wäre ich jetzt auch dankbar um Unterstützung.
Es ist ja schon so, dass eben viel auch die Selbstständigkeit oder jetzt eben auch wie Ramona mit dem Start-up gründen, ja viele Frauen auch davon sich selber abhalten, weil sie das Gefühl haben, eben, dass sie das nicht können und vor allem auch das finanzielle Risiko nicht können eingehen. Wie war das bei dir gewesen, wo du dich entschlossen hast, selbstständig zu machen? Hast du die Zweifel auch gehabt oder hat das viel Mut gekostet?
Hey, ja, es hat mega viel Mut gekostet und es ist aber ehrlich gesagt gar nicht so ein bewusster Schritt gewesen. Also grundsätzlich war Adelp mal ein Projekt an der ZHW. Also das war ein Projekt vom Studium und ein fiktives Versicherungsmodell. Darf ich schnell ausholen?
Unbedingt.
Genau, also ich habe BWL studiert und habe Teilzeit bei der Swica gearbeitet. Und wir hatten auch viele Anfragen gehabt, von vor allem aber älteren Leuten oder Leuten, die die deutsche Sprache nicht so beherrschen, für den Bereich Admin. Weil es wird vieles abdeckt in den Krankenkassen, aber eben genau... Also beispielsweise Admin, glaube ich, bis heute nicht. Oder dazumal ist es zumindest so gewesen. Und gerade wenn jetzt zum Beispiel ein Todesfall von einem älteren Herr oder die Frau weiss, also heutzutage oft noch nicht, bei welcher Versicherung sind wir eigentlich oder was für Bankkonto haben wir etc. Und ich hätte die am liebsten unterstützt und habe das aber wie nie dürfen, also aus der Versicherung aus. Und dann habe ich gedacht, wir haben dann ein Projekt gehabt und ich habe wie eine Firma oder eine fiktive Firma gegründet. Und das hätte das Versicherungsmodell darstellen, um Leute in diesem Bereich zu unterstützen. Und das ist aber nachher nicht so implementiert worden von der Swica. Und ich habe nachher auch im Angestelltenverhältnis weitergeschafft. Ja, auf alle Fälle habe ich dann irgendwann während Corona mit meinem Partner entschieden, dass wir dem Projekt eine Chance in der richtigen Welt geben. Und so bin ich eigentlich so ein bisschen in das reingerutscht. Ich bin aber immer noch angestellt gewesen und das hat dann wie so...
Das Corona-Baby.
Ja, ja, ja. Genau, ja, es hat dann wie, das ist wieder mit der Zeit so gekommen. Und ich habe irgendwie das gar nicht so, also nicht so bewusst, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ja, ich habe nicht so mich entschieden, so und jetzt und ich könnte meinen Job, sondern es ist immer mehr gekommen, immer weniger Angestelltenverhältnis und so hat sich das dann ergeben.
Ist das etwas, was du auch empfehlen würdest, so ein bisschen sowohl als auch?
Hey, das kommt mega darauf an, in welchem Bereich dass man tätig ist und auch was für ein Netzwerk, das man schon hat. Also bei mir war es so, dass die Geschäftsidee dann gar nicht angekommen ist. Also ich bin ein bisschen blauäugig an das an und es hat aber irgendwie gar nicht funktioniert. Und wenn man aber hingegen schon ein riesiges Netzwerk hat, wo man zum Beispiel weiss, ich kann vielleicht sogar Kunden mitnehmen aus dem Angestelltenverhältnis, die dann bei mir eben bleiben oder irgendeinen Bedarf, zum Beispiel Bau oder so, wo ja immer ein Bedarf rum ist, dann kann es schon sein, dass es sich lohnt, von Anfang an alles auf diese Karte Selbstständigkeit zu setzen. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie dein Privatleben aussieht. Oder wenn als Eltern kann man schlecht einfach sagen, ich gebe jetzt alles auf und ich tue mal ein bisschen probieren, weil wenn dann da Monate nichts reinkommt, ist es schwierig. Und so ein bisschen, ja.
Jetzt für die zuhören, die vielleicht sich noch nicht so viel darunter vorstellen können, wer du bist.
Ja, und was macht der Treuhänderin
auch? Ja, genau. Aber ich würde mal kurz, ganz kurz dich vorstellen. Und zwar bist du Treuhänderin und mit einer betriebswirtschaftlichen Ausbildung und du hast den Fokus auf kundenorientierte Beratung. Also das steht so auf der Website oder hast du mir so auch zuvor für andere Projekte schon. Kannst du dann vielleicht nachher noch erzählen, was denn das bedeutet. Und du hast aber ursprünglich mal medizinische Praxisassistentin gelernt. Das finde ich ja schon interessant. Also dein Weg hat quasi geführt von der medizinischen Praxisassistentin zu der Krankenkasse. Stimmt das so?
Ja, so mehr oder weniger, aber ich kann es nachher noch ergänzen.
Aber du hast dann noch Studium gemacht, Betriebswirtschaft, bevor du dann in den Treuhandbereich gegangen bist. Und das ist ja schon auch sehr eine strenge Ausbildung, oder?
Ja, es ist schon.
So höre ich immer, für mich natürlich ein Graus, oder? Weil ich, Entschuldigung, wenn ich das direkt sage, weil ich denke, wow, den ganzen Tag Zahlen und so. Wäre für mich mega streng, aber es sagen auch noch viel, oder? Es ist eine strenge Ausbildung. Dir ist sehr wichtig, verständliche und praxisnähe Lösungen können anzubieten. Und ich glaube, man darf schon sagen, dass du auch so in den Frauennetzwerken wirklich auch sehr fest empfohlen wirst. Also das heisst, also weißt du auch von dir, dass du so empfohlen wirst und dass du so anscheinend auch einen mega guten Job machst.
Das ist mega lieb, danke. Nein, also ich weiss es im Sinn von, dass ich es merke, dass Leute mich anfragen oder dass ich angefragt wird. Aber ich mache meinen Job einfach so, wie ich ihn am liebsten mache und für das, was ich erlebe. Und es ist mega schön, wenn dann das so auch so überkommt. Und, ja.
Und was macht jetzt eine Treuhänderin wie du?
Hey, also wir machen alles, also wir bieten aber auch Admin an, also das heisst eben alles, was jetzt die Privatpersonen und zum Beispiel Budgetplanungen, das machen wir unter anderem auch. Das ist so immer so ein bisschen mein Herzensprojekt gewesen und geblieben. Und jetzt machen wir eben zusätzlich Buchhaltung, das ist wie ja, halt eben die Monatsbuchhaltung, Rechnungen.
Also Treuhänder ist nicht das gleiche wie eine Buchhalterin, oder?
Nein, die Buchhaltung ist ein Teil vom Treuhand. Und Treuhand ist wie wirklich so von A bis Z, also von der Gründung, von der ganzen Beratung, Buchhaltung während dem ganzen Jahr, Quartalsabschluss, Jahresabschluss. Und dann ist natürlich, ja, gibt's, glaub ich, verschiedene Wege, wie man das angeht. Und wir gehen es, wie gesagt, so an, dass wir sehr kundenorientiert arbeiten. Und das ist auch das, was ich am meisten schätze, an meinem Job.
Was heisst das? Woran erkennt man Kundenorientiertheit?
Mein Ding ist einfach, mir ist wichtig, dass ich immer innerhalb von einem Tag antworten kann. Also wenn eine Frage kommt, ich möchte niemanden so lange warten lassen, weil ich weiss, dass man uns anfragt, weil es wichtig ist. Also es ist aber selten ein Thema, wo du jetzt gerade vielleicht Lust hast, wenn du Freizeit hast, um dich darum zu kümmern. Und dann ist es immer so, dass ich, also für mich ist das immer auch viel Priorität. Dass ich da schnell antworte und dass ich auch flexibel bin, also beispielsweise eben über WhatsApp-Mails, Anrufe, was halt auch immer für die jeweilige Kundin am besten geht. Und das andere ist, dass wir unter anderem Jahresabschlussgespräche führen, aber schon während dem Jahr, also nicht erst, wenn das Jahr fertig ist, sondern immer im letzten Quartal vom laufenden Jahr, natürlich, wenn das gewünscht wird. Und dann schaue ich die Zahlen an, wir schauen den jetzigen Stand an, allenfalls Optimierungsmöglichkeiten, dass wir natürlich steuertechnisch optimieren können. Das heisst, wenn noch mega ein höherer Gewinn übrig ist, dass man vielleicht darüber reden können, ja, sind eh noch gerade Investitionen geplant, ja, anstatt dass du das nächste Jahr vielleicht dir ein neues Pult oder ein neues Equipment kaufst, kaufst du es jetzt. Oder müssen wir Sparmassnahmen ergreifen. Das sind wie so Punkte, die wir dann wie zusammen anschauen. Natürlich auch sonst jederzeit, wenn das gewünscht wird, aber spätestens im letzten Quartal. Mhm. Dass wir halt so viel wie möglich rausholen können, gerade bei Selbstständigen auch noch, was die Säule 3 anbelangt und so weiter.
Jetzt habe ich gemerkt, wo ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe, wir machen uns manchmal so unabhängig voneinander Gedanken und dann tun wir uns austauschen. Und was mir in diesen Wochen, ich habe mich jetzt nicht Wochen nur auf das, aber ich habe immer mal wieder gewusst, ah, du kommst und so, und dann etwas mal aufgeschrieben. Und was mir immer wieder begegnet ist, ist das Wort Scham.
Mhm.
Und bin dann dem ein bisschen nachgegangen und habe gemerkt, das ist spannend, oder? Also Geld weiss man, also auch aus meiner Arbeit, oder, ist hoch emotional.
Mhm.
Und da ist ganz viel auch Scham dahinter und selbstständig sein. Dort ist ja auch immer das Risiko vom Scheitern.
Ja.
Und das Chaos, das man hat oder die Sachen nicht im Griff hat, für das wird man ja beschämt. Also ich bin zum Beispiel ganz fest beschämt worden in der Schule. dafür, dass ich es nicht im Griff habe, also mit diesen Strichen und dann irgendwie genügend oder in Ordnung und Sauberkeit zum Beispiel.
Schwierig, ja.
Und was ich spannend finde, ist, das ist wie von verschiedenen Ebenen kommt immer wieder so die Scham rein, wo dann bei mir so einen Mechanismus ausgelöst hat, so wenn ich jetzt so zurückschaue, so die meine letzten 20 Jahre, oder ich bin jetzt seit 2011 so selbstständig unterwegs, dass ich lieber wegschaue als hin.
Ja, das kenne ich.
Und das kann ja dann einem, also das Chaos wird eigentlich grösser, beziehungsweise gerade beobachte ich auch, also wenn ich mich im Freundeskreis austausche oder ich kenne auch andere, oder, die selbstständig sind, dass gerade auch die Kreativschaffenden, oder ich verstehe mich auch als Kreativschaffende, das auch noch mehr haben, so ein bisschen la 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 la, also ich schaue gar nicht an, egal, irgendwie geht das schon, irgendwo ist dann schon noch Geld. Mhm. Meine Mutter war schon ein bisschen so gewesen, oder? Mhm. Sie hat dann zum Glück noch spät geheiratet und der ist sehr strukturiert, der Mann. Ich glaube, das hat ihre Finanzen ein bisschen gerettet. Aber meine Mutter hat zum Beispiel eine Schublade, also sie hat eine Kommode gehabt, alte. Und sie ist ja selbstständig seit den 80er Jahren.
Ja.
Und in dieser Kommode sind einfach lose alle Belege. Sie hat einfach die Schubladen aufgemacht und reingerührt.
Ja.
Was, wie gehst du mit dieser Scham um? Also, was sind da für Gedanken da? Oder wie begegnest du denen? Oder wie baust du sie vielleicht auch ab?
Also, mein höchstes Credo ist alles auf Augenhöhe. Also, ich kann. Also ich würde niemals von jemandem denken, dass ich mein Leben nicht im Griff habe oder hast du nicht im Griff, selbstständig zu sein oder so. Weil eben, ich glaube, jeder hat so den Bereich, wo er halt stärker ist oder wo es halt herausfordernder wird. Von dem her, ich tue das gar nicht werten. Also für mich kommt das überhaupt nicht darauf an, ob ich Unterlagen geordnet bekomme oder ob sie in einer Kiste oder einfach in einem Mäppli oder wie auch immer. Das spielt mir überhaupt keine Rolle.
Also man könnte dir auch Kommode bringen.
Du kannst mir auch Kommode bringen. Ja, nein, ich finde es wirklich wichtig, weil das ist ja das Ziel. Das Ziel ist ja, dass ich, also, dass ich Arbeit abnehme und nicht, dass ich noch ein doofes Gefühl vermittle und man dann das Gefühl hat, jetzt muss ich auch noch das alles vorbereiten, weil dann ist ja die Chance, dass man es noch weniger macht, ist ja dann auch wieder gross. Sondern mein Ziel ist immer, dass ich so viel wie möglich Arbeit kann abnehmen kann und so viel, also, und Leichtigkeit kann schenken.
Du hast ja jetzt sehr nah und viel mit Menschen zu tun und siehst ja dann eben so in die Schubladen und in die Kommoden rein, oder wie wir manchmal so sagen, man sieht aussen so den Balkon, aber du siehst jetzt eigentlich in die Wohnung.
Ja.
Was darfst du da so ein bisschen teilen? Weißt, was begegnet dir da immer wieder? Oder gibt es so etwas, wo dir wie sehr bekannt ist oder jetzt wieder eben Scham, wo jetzt Sarah gesagt hat oder Unsicherheit oder in Bezug jetzt vor allem auch auf Frauen, gibt es da Erlebnisse, die sich immer wieder wiederholen oder die dich auch beschäftigen?
Ja, also was ich sehr viel erlebe, ist, dass gerade Frauen, die selbstständig sind, keine Vorsorge haben. Das ist ein Riesenthema, eben weil sie sich halt wie nie vielleicht damit auseinandergesetzt haben oder vielleicht auch nicht so frauenfreundlich übergebracht wird oder oft halt irgendwie eben dann mega gefachgesimpelt und dann löst es einem meistens schon wieder ab. Und dass man dann da wie das Thema gar nicht erst anlangt, sondern findet, ja, das mache ich dann irgendwann. Jetzt schaue ich mal einfach, dass ich wie einfach meine Firma kann aufbauen kann. Und gleichzeitig hat das so einen höheren Stellenwert, dass man das so früh wie möglich sich um die Vorsorge kümmert und auch richtig, also ja,
was heisst denn richtig? Weil, was ich schon auch merke, oder, ist so, wenn, sobald ich mit jemandem über das rede, dann komme ich auch Herzklopfen über, so, uff, ja, stimmt, das steht dann auf meiner Liste.
Ich merke, wenn man sagt richtig, dann habe ich schon, oh nein, dann rede ich lieber nicht darüber, wie ich es eh falsch gemacht. Und jetzt ist eh zu spät.
Nein.
Und dann nachher, da kommt sofort die Scham, oder, von, ja gut, also ich meine, ich habe es viel zu lange rausgeschoben und jetzt ist eh so quasi YOLO. Also weißt, kommt dann so, kommt nicht mehr drauf an.
Nein, so habe ich es nicht gemeint, sondern ich meine richtig, weil einem eben viel, also man schließt ja meistens Versicherungen ab, wenn man eine Selbstständigkeit hat, zumindest irgendeine Betriebshaftpflicht oder so, und dann wird einem gerade von der Versicherung 3a eigentlich vorgeschlagen. Das machen sie, weil sie verdienen daran. Also jetzt nichts gegen Versicherungen, aber es ist einfach, das ist ein Fakt. Und man denkt dann halt, also das ist im Fall mir genau gleich gegangen am Anfang, ich habe dann gedacht, ja perfekt, dann habe ich das auch gerade abgedeckt. Oder? Man wird aber nicht aufgeklärt darüber, dass,
dass wenn man 3a bei einer Versicherung hat, das lohnt sich eigentlich nur, wenn man Nachkommen hat oder wenn man einen Ehepartner oder eine Ehepartnerin hat, weil ein grosser Teil von dem Beitrag, den du in deine 3a bei einer Versicherung einzahlst, ist Tod und Invalidität. Das heisst, wenn du eine volle Invalidität, also es ist 70% und mehr, würdest erreichen, dann würdest du eine jährliche Rente zusätzlich bekommen. Oder wenn du würdest sterben vor deinem Pensionsalter, dann kommen deine Nachkommen eine jährliche Rente über. Du selber, wenn du die Rente, also wenn du deine Rente gesund und lebendig erlebst, also ja, eintrittst, dann siehst du das Geld nie mehr. Das ist einfach weg. Und das wird er zum Beispiel, das sagt er niemand. Und das ist ein riesen, also wirklich die ersten paar Jahre zahlt man eigentlich nur auf das sein. Und plus ein Verwaltungsbeitrag, wo ab Versicherung geht, also das Danke, dass sie auf dein Geld schauen. Und ich bin einfach immer ein bisschen vorsichtig, sobald ich einen Vertrag unterschreiben für Vorsorgegeld, wo mich anbelangt, habe ich immer schon so ein ungutes Gefühl, wieso muss ich mich dafür verpflichten, dass ich das Geld einzahle, weil es sollte ja eigentlich meins bleiben. Und das habe ich gemeint mit richtig, dass man sich, dass man halt auch richtig beraten wird. Und das ist oft nicht der Fall.
Und wenn ich jetzt würde sagen, also ich komme zu dir und sage, schau, ich habe mich noch nicht können um meine Altersvorsorge kümmern. Mhm. Ich bin der grösste Teil von meiner Zeit entweder in Ausbildung gewesen, in Care-Arbeit.
Ja.
Also die Situation von sehr vielen Frauen.
Ich bin vielleicht noch getrennt.
Ja, bin vielleicht getrennt, bin vielleicht jetzt teilselbstständig oder selbstständig. Was kann ich dann als erstes machen?
Also das Einfachste ist auch immer, wenn man bei der Bank, wo man gerade ist, die meisten Banken offerieren das mittlerweile, ein zusätzliches 3A-Konto einrichtet. Also ich bin, das hat jetzt keine Werbung, aber ich bin wieder ZKW und ich habe ein Frankly. Und dort kannst du individuell entscheiden, wie du oder was du einzahlst, ob du das monatlich einzahlst, ob es gerade drin liegt oder eben nicht, ob du einen jährlichen Betrag möchtest,
also etc. Also ist das, wo man so sagt, zahl mal in die dritte Säule ein?
Genau, okay. Und, aber halt du selbst bestimmt. Das heisst, eben gerade, wenn man am Anfang von einer Selbstständigkeit steht und das Einkommen halt nicht, also das sehr ja, also mal höher ist, mal tiefer, und man ja nicht jeden Monat weiss, ob man das wirklich auf der Seite hat, dass man das kann einzahlen kann, dann ist das für mich die beste Lösung, weil ich kann ja auch sagen, hey, ich tue nur einzahlen, eben wenn ich gerade mag. Du musst ja nicht mal einen Dauervertrag einrichten. Du kannst einfach mal das Konto und dann eben, wenn wir Ende Jahr über die Zahlen gehen, dann sehen wir ja immer noch, was übrig ist, wie viel dürftest du einzahlen und dann kannst du entscheiden, wie viel mag ich dann auch einzahlen.
Mhm. Weil man muss ja also es lohnt sich dort schon, wenn ich 50 Franken im Monat einzahle?
Ja, total. Alles, was man einzahlt, lohnt sich. Wichtig ist einfach immer, dass man nur das einzahlt, wo man wirklich nicht darauf angewiesen ist. Mhm. Weil das Geld ist ja gesperrt, ausser in gewissen Ausnahmefällen.
Und dann gibt es ja dort dann immer das, dass man sagt, ja, aber du ja nicht einfach nur auf das Drei-Säulen-Konto, das muss auch noch irgendwie ein Anlegekonto sein. Und da beratest du dann auch, was da Sinn macht.
Ja, genau. Also die meisten eben Banken, die so eine App offeriert, das ist immer investiert. Und dort kannst du aber auch sagen, hey, ich möchte irgendwie ein bisschen, nicht, also jetzt nicht gerade zu Vollgas reingehen, sondern eher ein bisschen vorsichtig. Oder du sagst, nein, ich will voll investieren, weil wenn ich für den Moment Verlust mache, macht es ja nichts, weil ich kann es ja eh nicht anlangen. Also das ist so individuell und darum ist es mir auch wichtig, dass die Vorsorgelösung individuell ist. Also nicht nur das, was man kann einzahlen, sondern auch, was man, dann auch, also was man damit machen will.
Und wenn jetzt jemand wie nicht sich leisten kann, weisst du, jetzt zu einer Treuhänderin gehen, ich meine, das muss man sich auch können leisten. Und dann ist man ja eben genau, dann passiert ja genau das, oder? Also die Bank hat irgendein Angebot oder eben die Versicherung kommt auf einem zu, das, was du vorher gesagt hast. Wie spüre ich dann, oder gibt es auch irgendwie noch unabhängige Vergleichsseiten oder so, weisst, wo man dann auch sich informieren kann, selbstständig, wenn man sich jetzt nicht eine Beratung leisten kann?
Also es gibt sicher Portale oder Tools oder heutzutage ja ChatGPT und so weiter, wo einem sicher kann irgendwie Aufklärung geben. Ich empfehle aber immer, dass man vielleicht einfach einmal mit jemandem zusammensitzt. Mhm. Also es gibt auch immer die Möglichkeit, dass man sagt, hey, können wir einfach mal wie über alles drüber gehen und du gibst mir Tipps und dann mache ich das und dann meldet sich die Person dann wieder, wenn es wieder nötig ist. Mhm. Aber es ist nicht unbedingt, also eben wir sind da also mega individuell unterwegs von ich sage jetzt mal Brief öffnen und Rechnung schreiben bis zu einmal im Jahr eine Beratung, ist wie alles möglich.
Und Frauenzentral hat ja auch das Angebot von der Budgetberatung. Das genau, ist, wenn man Mitglied ist, wirklich auch sehr erschwinglich, auch für Nicht-Mitglieder zugänglich. Und es gibt auch, wenn ich richtig bin, teilweise auch, also eben Frauenzentrale Zürich, und wenn man in einer anderen Stadt, es bietet noch viele Frauenzentralen, also ich weiss, Frauenzentrale Winterthur zum Beispiel auch, also wenn man das sucht, oder findet man manchmal dann auch noch so, ja, ich glaube auch von der Stadt teilweise Stellen oder so für Budgetberatungen.
Ja, so öffentliche, gerade Ämter und so, bietet genau, das eigentlich immer an. Genau. Es ist halt dann oft, vielleicht nicht ganz so individuell.
Ja, aber
es ist sicher mal
ein
guter Start. Ja, ja, unbedingt. Genau.
Also was mir halt auffällt, ist so ein bisschen in den letzten Jahren, wo ja zum Glück das Thema Frauen und Finanzen auch mehr besprochen wird, aber andererseits ja auch sehr einen grossen Druck auslöst, oder? Also, und was ich da spannend finde, ist, wenn ich jetzt mit Frauen rede, die jetzt ins Pensionsalter kommen oder die sich mit dem auseinandersetzen, dass wir ja oft eigentlich in einer sehr privilegierte Art und Weise über Vorsorge redet. Weißt du, was ich meine? Also,
total.
Von, du musst deinen Lebensstandard dann können behalten. Was heisst denn das? Also, für viele heisst das ein Haus oder eine grosse Wohnung, ein, zwei Auto, Ferien, weiss ich wo. Also, das war für mich so, schon so ein bisschen ein Learning gewesen, oder? Von am Anfang so, aha, okay, ich muss mich darum kümmern. Und dann, aha, von dem Betrag reden wir. Und dann auch so zu merken, hey, jetzt, mit zwei Kindern, die noch finanzielle Unterstützung brauchen, ist es eine andere Situation, als wenn ich pensioniert bin und für mich allein muss sorgen. Also ich brauche ja logischerweise dann wirklich viel weniger Geld. Mhm. Und habe da letztens ein recht spannendes Gespräch gehabt mit einer Frau, jetzt, die so zwei Jahre vor Pension ist. Mhm. Und sie hat mir dann gesagt, du brauchst eigentlich, also es ist gut, wenn du eben noch ein bisschen die dritte Säule einzahlst und das dann wie noch dazu hast. Aber sie hat mir wie mal noch so ein bisschen die Relationen wieder ein bisschen gegeben, was man dann eigentlich nachher so braucht.
Mhm.
Ist das auch etwas, was du versuchst? Weißt du, wieso? Weil, ich meine, das kann ja mega Stress. Also, was ja dann passiert, ist so, ich zahle lieber nichts ein, weil ich kann ja das eh nie erreichen, was ich dann eigentlich müsste gespart haben. Also, kann ich es auch jetzt gerade wie lassen. Und das stimmt aber auch nicht so ganz.
Mhm.
Aber wir reden ja schon häufig von sehr unterschiedlichen Lebenswelten, oder?
Ja, total. Also, ich glaube, das ist zuerst mal wichtig, dass man wie bei sich anfängt und man schaut, welchen Lebensstandard möchte ich mir dann überhaupt weiterhin können leisten oder was stelle ich mir vor. Heute ist es einfach so, dass mit der AHV allein ist es einfach, lange es einfach nicht mehr. Und das ist der Punkt. Wenn man aber sagt, hey, die Vorsorge oder das Fixe, eben Geld weggeben, jetzt liegt für mich wie nicht drin, dann gibt es logischerweise andere Möglichkeiten. Also es gibt, eben, man kann ja für sich einfach auch, wenn es möglich ist, mal auf ein Sparkonto tun. Ich weiß auch nicht, oder vielleicht ich sehe die Situation in zwei Jahren schon wieder ganz anders aus. Vielleicht kommt irgendein mega grosser Auftrag rein, wo man dann kann sagen, hey, ich weiß auch nicht, ich tue jetzt von dem einen grossen Betrag rein oder so. Das ist, ich bin überhaupt nicht ein Fan von Druck machen und auch eben, für mich ist es so wichtig, dass man echt den Druck rausnimmt und dass man das so viel Leichtigkeit wie möglich, weil es gibt einfach auch Lebenssituationen, wo man gar nicht kann, also wo es wie einfach gar nicht drin liegt. Jetzt eben, dann machst du vielleicht nur Weiterbildung und die kostet einfach auch viel. Dann hat man Kind, eben gesundheitliche Themen, wie auch immer. Es gibt so viele Sachen, also so viele kleine, ich sage immer so viele kleine Steine oder größere Steine, die dann im Rucksack gedreht werden. Ja.
Und das ist ja auch etwas, was ich bei mir selber gut kenne und ich aber auch bei meiner Mutter erlebt habe und auch bei Freundinnen, dass ja das auch wieder schambehaftet ist, wenn man eben zu wenig Geld verdient. Also, weißt du, meine Mutter war zum Beispiel mit mir eben die ersten 10 Jahre alleinerziehend und dass ich immer mal wieder erlebt habe, dass sie zum Beispiel nicht gewusst hat, wie soll sie jetzt eine Zahnarztrechnung zahlen.
Ja.
Und jetzt bei mir, also gerade jetzt auch, wo meine Kinder sehr klein gewesen sind und ich einfach wegen der Behinderung von meinem Sohn wirklich gar nicht arbeiten konnte, mein Ex-Mann auch noch im Studium war und einfach wirklich wenig Geld da. Und dann in der Schweiz, oder? Und jetzt auch dann im Umfeld zu merken, für alle ist es so selbstverständlich. Eben, sie können sich dies und das leisten. Und dann hat man ein Auto. Und dann hat man irgendwie das erste Eigenheim. Und dann ist man ja wie ein bisschen beschämt auch, oder? Also, irgendetwas mache ich jetzt falsch im Leben. Auch wenn man weiss, man weiss ja. Aber es fühlt sich ja dann gleich so an. Und auch, wenn man dann zum Beispiel sich selbstständig macht und dann vielleicht merkt, ja, es kommt zwar gut an, aber der Ertrag ist jetzt nicht riesig.
Ja.
Dann ist ja dann auch wieder, oder, dass man das Gefühl hat,
lohnt sich's überhaupt?
Oder? Ja, oder man wird auch so ein bisschen beschämt. Mhm. Also so das finanziell erfolgreich sein, was immer denn das heisst. Mhm. Oder der finanzielle Standard halten, ist in der Schweiz sehr ein höherer, wo ich jetzt von anderen Ländern, ich sage immer, oder allein, wenn du die Autos in Frankreich anschaust, die sind ja alle verbeulet. Das kommt in der Schweiz nicht in Frage, weil in der Schweiz kann sich jeder leisten, wenn er einen Kratzer hat, den Kratzer so verflicken zu lassen.
Ja.
Und das ist, es ist so ein hoher Level an Geld da, dass wenn man dann jetzt, also zum Beispiel bei mir ist dann das auch gewesen, wo die Trennung war von meinem Ex-Mann, also ich wirklich gemerkt habe, ui, nein, jetzt wird's richtig, oder? Existenziell. Ja. Und das ist bis heute, oder, ein Thema, dass ich dann auch merke, ja, das hat schon, also ich glaube jetzt, ich bin da auf einem guten Weg mit meiner Scham, sehr liebevoll umzugehen, aber es ist ein Thema. Und gerade Frauen, die Unternehmerinnen sind, und dann irgendwie eben, vielleicht eben nicht einzahlt oder die einfach nicht genug Ertrag machen oder nicht gut geschäften, zu viel Geld ausgeben, ich weiss doch auch nicht, oder über was auch immer man alles kann falsch machen, dass man dann auch lieber keine Hilfe holt, weil sonst muss man das ja wie zeigen. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau. Ich finde, also ich denke aber, und so, was ich auch so gesehen habe, ist, dass das eben jeder das gute Auto und so weiter, das ist auch viel, ehrlich gesagt, ein bisschen Schein. Weil, also ich
habe jetzt... Du siehst in die Wohnung rein. Sag uns, wie es in der Wohnung ist.
Ja, es ist einfach wirklich oft so, dass man, zum Beispiel dann hat man die Autos auf Leasing und dann wirkt das so, dass ein riesen Mercedes vor dem Haus steht, aber dass man den auf Leasing hat und dass man vielleicht noch irgendwie etwas dafür auslehnen müssen, dass man überhaupt die Leasingrate anzahlen und so. Das sieht man ja alles nicht. Drum, oder dass Leute eben, es hat auch viele Leute, haben auch Kredit, also wirklich, also sonstige Kredite, jetzt sind das Leasing, Schulden. Sondern Schulden, die dann wirklich hoch sind. Und die erzählen mir das einmal so, ja, da habe ich noch 50 und so. Und ich denke, also für den Moment, es schockiert mich dann teilweise schon. Und das sind ehrlich gesagt häufiger die Männer. Ich kenne fast keine Frau, die sonst einen Kredit, also bei meinen Kundinnen, also das darf ich sonst, ich darf sie nicht so sagen, aber grundsätzlich hat bei meinen Kundinnen niemand, also weißt, wo mehr Schulden aufnimmt, die leben viel mehr mit dem, was sie wirklich haben und passen sich dem Lebensstil an. Und das Scheinbild ist nicht vorhanden.
Wenn wir schnell dort bleiben, ich finde das mega interessant. Weil ich glaube, das, was Sarah sagt, oder mit der Scham, und ich kenne es eher von der Seite Angst, also Angst, dann nichts mehr zu haben, Angst, es falsch gemacht zu haben. Und ich glaube, das geht wirklich ganz vielen so. Und eben schon, du hast es eigentlich schon ein bisschen jetzt geholt mit dieser dritten Säule, dass man ja auch einfach mal 50 Franken kann einzahlen kann. Also, dass es dort vielleicht schon ein, so ein, bisschen ein geschlechtsspezifisches Thema gibt von der eigenen Ansprüche und der Perfektion. Also, dass man auch in dem Sinn, also ich weiss nicht, aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass Männer, die so ein bisschen, also das ist jetzt ein Stereotyp, oder?
Total, ja.
Aber so ein bisschen pokern und ich nehme noch dort einen Kredit auf und das leiste ich mir jetzt noch, das ist ja schon okay, die Rechnung können wir schon zahlen, dass die wahrscheinlich noch eher sich um ihre PK und dritte Säule und Investment kümmern, weil das sie wie nicht davon abhalten. Aber wenn du quasi nicht so viel verdienst und immer alles willst einigermaßen korrekt machen und willst nicht blöffen und dann noch die Scham und Angst, oder? Dann denkst du so, nein, also ich kann man nicht einmal 50 Franken für die dritte Säule leisten.
Genau, das ist ein riesen Thema. Die Männer, also eben, das ist jetzt sehr stereotypisch, aber die Männer, die sind auch so, dass sie grundsätzlich so ihr Geschäft viel besser verkaufen können oder einfach besser darstellen können, wie es die Frauen machen. Die Frauen sind immer viel zurückhaltender und haben das Gefühl, also die meisten haben das Gefühl, sie haben mehr Chaos, als das tatsächlich besteht.
Das finde ich mega spannend, wirklich.
Und eben auch mit dem Geld sind viel vorsichtiger. Also ich muss oft darauf aufmerksam machen und sagen, hey, du weißt, zum Beispiel jetzt, ich mache jetzt beispielsweise mit dir, du hast irgendeinen Moderationenjob, dass du zum Beispiel, wenn du vorher zum Coiffeur gehst, dass du über das Geschäft abwickeln oder wenn du dir neue Kleider für kaufst, etc. Ich muss die Frauen oft darauf aufmerksam machen, wohingegen die Männer alles erreichen. Also so ein bisschen.
Das ist spannend, weil es ja die Selbstverständlichkeit widerspiegelt,
Total,
wo ja. man auch sonst so von Studien oder die Studien, dass zum Beispiel Männer sich tendenziell für Jobs bewerben, wo sie unterqualifiziert sind oder ja. knapp qualifiziert. Mhm. Bei Frauen ist es umgekehrt. Mhm. Da hat es ja die lustige Studie gegeben, welcher Mann traut sich zu, ein Flugzeug zu landen, wo ja auch erstaunlich viel sich das zutrauen. Und das ist ja ein Selbstbewusstsein, wo gerade wenn es ums Unternehmertum, ums Gründen, ums Selbstständigsein oder auch einfach um den finanziellen Status, kommt das einem natürlich zu gut.
Total, ja. Mega. Weil eben, die haben einen ganz anderen Drive, ganz anderes Selbstvertrauen, auch wo sie anstehen und das Gefühl haben, sie rocken es eh. Und wo wir dann eher noch so sind, ja, Und das habe ich auch mega müssen lernen. Also, der Treuhand ist ja sehr, sehr männerdominiert. Und ich kann heute noch, also bei Erstbegegnungen mit einem anderen Treuhänder, werde ich heute noch oft einfach mal vorgeführt. Also, das erlebe ich immer, dass man mir wie weniger zutraut, weil, ja, ich bin klein, ich habe nie mehr helle Haare. Ich sehe, also, es ist wie so das herzige Frauenbild, wo verkörpert wird. Und dann ist es oft so, dass wir das erste Mal sehen wollen, was hast du überhaupt drauf. Hingegen habe ich das Gefühl, also zumindest mein Gefühl, wenn ein Mann einmal in diesen Raum hineinlaufen würde, dann würde das schon ganz eine andere Basis sein. Und wir haben da, also ich merke das auch mit Kundenbeziehungen mittlerweile nicht mehr. Ich muss wirklich sagen, ich habe so tolle Kundinnen und ich habe auch tolle Kunden, aber 99% sind Frauen. Und ich schätze die Beziehungen sehr. Aber am Anfang habe ich Kundenbeziehungen gehabt, wo mein Partner einmal mitkommen musste und er hat nichts mit dem Treuhand zu tun. Wenn er da gesessen ist, ist das Gespräch ganz anders verlaufen, als wenn ich allein gegangen bin.
Ja, das ist ja schon krass, oder?
Also, ja, total.
Ich meine, und es... Ich habe jetzt vorher noch mal so überlegt, oder wir reden ja immer so ein bisschen von dieser Finanzbildung und Prägung, oder? Mhm. Und also ich denke jetzt, also ich bin jetzt, oder werde jetzt 45 und ich bin ja schon noch so eine Generation, die überhaupt, also keine, also wenn, dann ein bisschen von zuhause, aber sonst ist ja keine Finanzbildung, hat nichts stattgefunden. Also es ist irgendwie gar kein Thema gewesen, eben, was für ein Konto sollst du jetzt eröffnen, wie sparst du? Also,
ja, genau. Das wird einem gar nicht, also es ist auch nicht im Schulsystem, zumindest so, was ich weiss, bis jetzt nicht das Thema. Und ich finde es auch schwierig. Weil eben die meisten, die kommen, also gerade so Budgetberatungen, sind oft mit Leuten, die viel verdienen und dann irgendwie ein bisschen überfordert sind, weil sie eben aus dem Studium zum Beispiel rauskommen, dann verdienen sie viel und wissen gar nicht, ja, was mache ich jetzt mit dem Geld, beziehungsweise wo geht denn das Geld die ganze Zeit her? Und dass man da wie eine Struktur aufbaut und ich wünschte mir, dass das irgendwie ein bisschen mehr Platz für ihn, weil es wäre so viel wichtiger wie gewisse andere Themen. Wo,
ja, und es gibt ja dann schon mittlerweile auch Angebote, aber das sind ja dann auch oft Frauen, die einer gewissen Klasse, sage ich jetzt mal, entsprechen oder Frauen ansprechen, die auch eher hochverdienend sind. Jetzt, ich meine, wir haben ja auch schon Frauen im Podcast gehabt, eben zum Beispiel Care-Leaverinnen oder eben Care-Arbeitende. Und ich meine, dort fühlst dich halt dann auch nicht zugehörig, oder? Also, aber du findest, es ist auch, man kann sich auch, wenn man eigentlich das Gefühl hat, man hätte kein Geld oder wenn man auch am Existenzminimum lebt, damit auseinandersetzen. Also, es ist nicht irgendwie ein Hindernis, also, das ist dann nicht, sollte einem nicht daran hindern.
Nein, überhaupt nicht. Ich finde, dann ist es wie umso wichtiger, aber natürlich kostet es wie umso mehr auch Energie und Mut und es ist noch mehr auf, also, ich sage immer, aus dem Schatten gumpen, wie wenn das Geld eigentlich rum ist. Und gleich kann man immer etwas rausholen. Also ich finde es nur schon mega hilfreich, wenn ich zum Beispiel weiss, was ich im Monat für Essen ausgebe. Weil das gibt mir einfach schon einen Anhaltspunkt.
Wie finde ich denn das raus?
Also ich stelle, also meine Budgetierungen sind immer so, dass ich zuerst mit den Leuten durchgehe. Also zuerst mal, was ist also ihr Netto, also das, was sie tatsächlich quasi an Lohn verdienen im Monat. Und bei selbstständig Erwerbenden nehmen wir meistens den Schnitt von 12 Monaten, weil das ist einfach nicht realistisch, wenn wir auf einen Monat gehen. Und dann schauen wir mal, was gibt es für Fixausgaben und wie können wir die allenfalls auch eliminieren. Also mega vielen Leuten fällt dann auf, was sie überhaupt alles für Abos haben, die sie gar nicht brauchen. Also ist zum Beispiel...
So Apps. Ich
habe jetzt angefangen, Kreditkartenabrechnung wirklich ganz genau... Also es klingt jetzt vielleicht für die, die das immer machen, absurd, aber ich habe erst angefangen, die total genau durchzuschauen und dort oder mehr mit der Kreditkarte zahlen, damit ich mehr nachher gesehen habe, was ich wirklich ausgegeben habe. Und das ist dann schon absurd, oder? Plötzlich merke ich so, da habe ich noch ein Fitness-Abo, das einfach immer abgebucht wird, wo ich schon seit 2 Jahren nicht mehr gehe. Da habe ich irgendwie Da, also, das ist krass, oder Sarah, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Nein, ich gehe voll mit.
Gell?
Es ist, also, genau, es sind ja die kleinen Sachen auch, oder? Dort noch in 10-Franken-App, mhm, dort nochmal 12-Franken-App, dort noch das. Und man hat ja dann überhaupt nicht mehr den Überblick.
Genau, genau. Und das ist wie so, das machen wir mal als Erstes. Und nachher besprechen wir immer, was so das Gefühl ist, was man für Essen braucht. Man kann ja das jederzeit wieder ändern. Aber und dann erstellen wir ein Essenskonto und dann tun wir einen Dauerauftrag also einrichten, wo jeden Monat, nachdem der Lohn gekommen ist, direkt auf das Essenskonto überwiesen wird. Und meistens auch noch direkt das Sparkonto, je nachdem, eben, um was sonst noch für Möglichkeiten sind. Aber das ist wie so die Aufteilung. Also wirklich so Schritt für Schritt. Und wenn man dann im ersten Monat merkt, hey, ich brauche niemals das Geld, das ich mir via Dauerauftrag auf das Essenskonto überwiesen habe, dann kann man das ja anpassen. Und vielleicht ist es ja umgekehrt, dass man merkt, ich brauche doch noch mehr. Aber wie
also
das so ein bisschen Gefühl
das wie lohnen, wenn ich jetzt ein Konto habe, also sagen wir jetzt bei der, du hast jetzt ZKB erwähnt, jetzt machen wir ein bisschen Ausgleich bei der Post, sagen wir mal, dass ich dann wie mehrere Konti hätte, also dass ich dann Kärtchen hätte, die ich mir anschreibe mit Essenskärtchen zum Beispiel, oder? Wie muss
also
ich mir das vorstellen?
Ich bin ein riesen Fan davon. Ich bin also, ich habe sehr, also ich habe im Verhältnis sehr viele Konti und aber auch sehr viele Daueraufträge, die einfach weggehen. Also es ist mir so mein Weg zum überhaupt, dass ich in eine 3a zum Beispiel einzahle. Weil eben dann, zum Beispiel, auch wenn es einfach 50 Franken sind, dann kommt das Geld rein, plus minus 25, und dann geht es einfach wieder raus. Also es läuft alles automatisch, ich muss mich ja gar nicht mehr darum kümmern. Und in den Konti rein, also außer jetzt eine 3a, aber sonst kann man ja immer noch schieben, wenn es muss sein. Aber ich finde es einfach einen super Überblick und man kommt einfach mal ein bisschen besseres Gefühl über dafür, wie, für was gebe ich genau Geld aus. Und gleichzeitig kann man zum Beispiel auch schon für ein Steuerkonto einrichten, beziehungsweise vielleicht auch einen Dauerauftrag an das Steueramt, dass da auch immer etwas weggeht, weil dann vermeidet man die riesen Rechnung Ende Jahr und so weiter. Also es gibt wie verschiedene Möglichkeiten und das schaue ich aber immer individuell an, dass man das Beste oder das Bestmögliche für die Person herausholen kann.
Und das Schönste ist ja, wenn man das macht, zum Beispiel mit den Steuern, das mache ich noch nicht lange, aber dass ich monatlich Steuern zahle, dann kann es einem sogar passieren, dass man ein Schreiben bekommt, dass man zu viel gezahlt hat.
Ja, das weiss
ich
gut.
Das ist ganz eine ganz neue Erfahrung für mich. Und was ich eben spannend finde, wenn ich dir zulasse, wo ich ein bisschen Parallelen sehe, auch, darum sage ich, Geld ist emotional, was ja jetzt in meiner Praxis viele Menschen manchmal so sagen, ist, und auch da habe ich Angst, anzuschauen. Mhm. Also zum Beispiel vielleicht ein Beziehungskonflikt oder eine persönliche Angst,
ja,
oder ein schambehaftetes Thema oder alles, was irgendwie kann Stress auslösen kann.
Mhm.
Und was ich dann damit verspreche, ist, dass in dem Moment, wenn wir anschauen, fängt es an weniger zu werden.
Das ist absolut so, ja.
Und das ist eben mit den Finanzen auch so.
Mhm.
Und in dem Sinne, also ganz viel sagen, also eine Freundin von mir hat zum Beispiel letztens gesagt, hey nein, jetzt muss ich irgendwie, sie ist auch selbstständig und jetzt muss sie irgendwie die Steuererklärung machen, sonst sagt sie, und ich weiss ganz genau, und dann habe ich irgendwie Depression, weil ich irgendwie weiss, ich habe zu wenig verdient und so weiter. Und das mag ja schon mal sein, dass man dann, ja, in diesen Papieren hockt und eigentlich könnte brühen und denkt, für was irgendwie reisse ich mir meinen Arsch auf.
Ja.
Und das ist dann auch traurig, aber langfristig, also genauso wie wenn ich mit der Angst oder mit einem Beziehungskonflikt oder weiss ich was, ist das ja manchmal ein Moment, tut's weh.
Ja, total, ja.
Aber langfristig ist das andere so viel der grössere Energiefresser. Würdest du das auch so sagen, dass
absolut,
das eine Parallele gibt?
Ja, ich finde auch. Also eben, am Anfang sich ums Geld kümmern und mal richtig anschauen, eben, ich kenne es oft, dass das wie weh macht oder dass man so ein Ja so findet, ich habe lieber das, also die Hände vor den Augen. Aber sobald man mal drin ist, gibt es einem einfach auch viel mehr Sicherheit. Und das wiederum gibt wie Leichtigkeit und Freiheit. Also ich finde, wie das, es macht auch viel Sinn. Und in so einem Moment also kann es auch gut sein, dass man sagt, hey, vielleicht lasse ich die Steuern mal extern machen. Und dann habe ich eine Vorlage für die nächsten paar Jahre. Das ist, muss gar nicht sein, dass man es dann immer extern machen lässt. Aber dann hat man vielleicht, dann sieht man auch mal, was kann ich überhaupt alles abziehen. Weil es geht ja nicht nur darum, was du verdienst, sondern es geht darum, dass man so wenig wie möglich Steuern zahlt. Und dass man alle Abzüge vor allem, wo man uns, also wo uns zustehen, dass wir die auch in Anspruch nehmen. Und gerade wir selbstständige Erwerbende haben das einfach, haben viel weniger Abzüge. Also im Angestelltenverhältnis hat man so die ganzen Berufsauslagen und so, wo man pauschal abziehen darf, das haben wir nicht. Das, gibt, also die Möglichkeit haben wir gar nicht. Und darum ist es, wie, finde ich, umso wichtiger, dass man her schaut und eben auch mal vielleicht mit jemandem bespricht, hey, kann es sein, dass ich etwas vergessen habe, eben können wir das vielleicht noch in die Buchhaltung von der Einzel-, also von der Selbstständigkeit irgendwie reinbringen, die ganzen Auslagen. Und wenn man es dann, also ich kann eigentlich nur positive Erlebnisse nachher, also gerade bei der Budgetierung beispielsweise, dann sagen sie oft am Schluss, boah, ich habe gar nicht gewusst, dass so viel noch übrig ist. Also weißt, wenn man es mal so, also wirklich so schwarz auf weiß vor sich hat und auch bei den Steuern, dass es, ja, die meisten, also bei den meisten können so viel Abzüge geltend machen, wie sie selber gar nicht wissen, dass die Abzüge überhaupt gibt. Und dann, ja.
Also was ich zum Beispiel auch sehr lange nicht gewusst habe, ist eben bei pflegender Elternschaft, dass man eigentlich einen recht grossen Betrag noch abziehen darf.
Ja, total.
Für das Kind, das mit einer Behinderung lebt. Das sagt einem ja eigentlich auch nicht einfach jemand. Das musst du jetzt zuerst herausfinden.
Ja.
Und es gibt voll oder so Sachen, oder eben das, was du jetzt gesagt hast, bei Selbstständigkeit mit eben Kleider, Arbeitskleidung, die man dann braucht und so weiter. Weißt du, was mir noch so in den Sinn kam, ist, was ich ja so ein bisschen als Kind gemacht habe, ist auch mit meinem Portemonnaie mit dem Münz gelernt und so in einen, das kennen sicher noch viele, oder?
Die
so in
ein Glas. Fast nicht mehr, die Münzautomaten, oder?
Ja, nachher geht das Münzzählen. Ja. Und ich habe mir jetzt gerade so überlegt, eigentlich, wir haben halt nicht mehr so viel Bargeld. Mhm. Aber so findest du es auch Möglichkeiten, dass man halt einfach so wie man es halt irgendwie gerade kann, noch immer irgendwie noch etwas spart.
Total, ja, absolut.
Oder letztens habe ich wie so überlegt, kann meine Tochter ist jetzt nicht, also eigentlich haben ja ganz viele Kinder haben ja eigentlich wie alles. Also was ich dann so absurd gefunden habe, ist, wo dann so Weihnacht ist und dann die Leute fast in Stress kommen, was sie dir jetzt sollen, oder was sie dem Kind jetzt noch alles sollen schenken, während dem vielleicht das Kind, also meine Tochter jetzt vor allem Mineralstein einfach toll findet.
Ja.
Und ihr so einen Tigeraugstein grösste Freude macht für 10 Franken. Und dann aber vielleicht Scotty oder der Götti würden eigentlich gerne etwas Größeres schenken, aber sie braucht eigentlich gar nicht. Und ich bin jetzt nicht eine Minimalistin. Also ich rede jetzt wirklich von einem Zimmer, wo einfach schon genug da ist.
Ja.
So. Und habe dann wie so gefunden, hey, eigentlich wäre ja auch eine Option, ein Konto zu eröffnen, wo halt dann zum Beispiel Geld kann drauf überwiesen werden für das Kind auf das Sparkonto oder so. Also auch,
ich habe das ganz, also eigentlich so lange gemacht, bis mein Sohn erwachsen worden ist, dass ich immer allen gesagt habe, bitte, ich habe ein Entlastungskonto gehabt und dort hat man Geld aufzahlen und mit dem habe ich dann Entlastungsstunden finanzieren. Also ja, ich habe das immer gewünscht.
Und ich denke mir dort auch so, weil ich glaube, gerade auch, oder auch alleinerziehende Mütter oder also ältere Teile überhaupt, oder, haben ja dann oft auch so die Angst, ich kann meinem Kind, wenn es jetzt auszieht zum Beispiel, oder wenn es studieren will, oder ich kann ihm das gar nicht, ich kann mir das gar nicht leisten.
Ja.
Und es ist ja auch so, aber vielleicht ist ja auch so etwas dann wie eine Möglichkeit, zu sagen, man kann das Geld oder Vorsorge fürs Kind kann man so vielleicht auch herstellen, oder?
Ja, total. Also einerseits geht es natürlich eben mit einem Konto und die andere Möglichkeit wäre dann, dass man es irgendwann wie auch investieren würde, ausser eben man ist jetzt oder man braucht es wie für den jetzigen Zeitpunkt. Aber wenn es für die Zukunft wäre, dann könnte man das beispielsweise auch investieren, weil sich das eigentlich immer lohnt. Auch wenn das ein Thema ist, wo am Anfang auch so ein bisschen, also die meisten finden so, oh nein, ich komme gar nicht raus und ich verstehe es nicht und so. Aber wenn man so mal ein bisschen sich mit jemandem eben einfach darüber unterhält, dann merkt man echt, dass das gar nicht so eine Sache ist und einfach, man muss einfach mal so ein bisschen ins kalte Wasser stehen. Das ist sicher eine Möglichkeit. Und das andere finde ich einfach auch, eben, ob ich jetzt, also ich persönlich finde es viel wichtiger, dass also die Liebe, die mitgegeben wird. Wir sind auch, also unser Sohn wird auch massiv überschenkt. Und ich finde, ich möchte ihm das gar nicht auf den Weg mitgeben. Ich finde es viel wichtiger, dass wir eben, dass wir einander haben, dass halt all die Werte, dass die Gesundheit aufeinander gut achten. Das ist so viel wichtiger. Und ich denke dann auch, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher dann anfangen kann zu studieren, es ist doch so, also ich sehe es so, ja, dann schaue ich, dass er noch an die Heim wohnen kann oder einfach, dass ich ihm wie anders mitgeben kann, anstatt dass ich ihm jetzt weiss, was für ein Studium kann ermöglichen. Es gibt ja in der Schweiz zum Glück mega gute Möglichkeiten.
Jetzt haben wir auch viel davon geredet, eben einerseits so von dieser Scham und dann aber auch, also wir reden jetzt heute über Geld. Reden über Geld ist ja auch ein Tabu.
Ja.
Das weiss man auch, also gerade auch in der Partnerschaft. Ist das ein Thema, wo oft dann auch Frauen bei Trennungen sehr fest büssen, ja, wie sie nicht über Geld geredet haben. Wir haben jetzt davon auch eben geredet, ja, was für einen Wert hat dann Geld. Und eben auch der Unterschied, eben, wo vielleicht gleich auch ein bisschen geschlechterspezifisch ist und über Bildung, also Finanzbildung.
Ja.
Würdest du das so als Weg sehen, dass sich dort langfristig, also oder was braucht es, dass wir mehr über Geld reden und vor allem schambefreiter?
Ich würde einfach sagen, Beratung auf Augenhöhe. Mehr Frauen, die darüber reden, und zwar darüber, wie über jedes andere Thema. Also, ob ich jetzt einen Kaffee am Morgen trinke oder was auch immer. Es ist wie so, ich finde, es soll ein Thema sein wie jedes andere. Nicht im Sinne, dass ich es nicht hochwerten würde, sondern eben, dass man das wieder Scham weggeht und dass es unter Frauen auch mehr ein Thema ist. Und das ist mir auch so wichtig. Also mir ist es so wichtig, dass man eben, dass die Frau auch auf sich schaut. Jetzt gerade auch eben bei alleinerziehenden Elternteilen zum Beispiel oder bei Frauen, die nicht verheiratet Kinder haben. Das ist auch, finde ich, ein riesen Thema. Die meisten denken dann, ja, ich gehe dann irgendwann wieder arbeiten, aber deine AHV-Säule beispielsweise, es kommt ja eh schon auch wenig schlussendlich daraus raus, also für unsere jetzigen Standards, aber da redet man dann einfach lieber vielleicht nicht drüber, anstatt dass man den Partner darauf anspricht, weil da ist einfach, also ich bin sonst nicht nur pro Heirat, aber ich finde einfach, das ist ein Punkt, der so wichtig ist, oder, dass man schaut, weil wenn man selber nicht erwerbstätig ist, dann ist deine AHV-Säule, die bleibt einfach leer, außer man ist verheiratet, weil dann tut die Säule vom Partner mitdecken, also das ist zum Beispiel ein Thema, oder eben, dass wenn man im Konkubinat lebt, dass man zumindest schaut, dass in der Pensionskasse vom Mann, dass man hinterlegt wird, das sind einfach so Themen, wo ja, dann vielleicht oft nicht wenn angesprochen werden oder so im ersten, ich sage jetzt Family-Glück und dann will man ja wie nichts kaputt machen und so. Aber eben, das ist genau das Gleiche, wie du schon vorher gesagt hast, mit Beziehungskonflikt im Coaching oder jetzt eben Finanzen. Wenn man mal angeschaut hat und die Sache mal angegangen ist, dann wird sie immer einfacher.
Und was würdest du empfehlen, oder es ist ja nach wie vor eine Tatsache, dass Frauen mehr Care-Arbeit leisten. Ja. Also gerade wenn ein Kind da ist, sind es Frauen, die reduzieren. Die Männer arbeiten oft hochprozentig. Was würdest du da empfehlen, nebst eben Heirat oder das Angleichen auf die Heirat? Weißt du, etwas so wie ein Ausgleich, auch noch in Zahlung in die dritte Säule oder zweite Säule? Oder was empfiehlst du da?
Ja, also eben, das ist eh ein riesen Thema mit der unbezahlten Care-Arbeit. Ich finde, das sind wir also meilenweit einfach hinten drin. Da müsste eh schon ganz anders gegangen sein. Und die Empfehlung eben in Säule 3a, die ist nur möglich, wenn der zweite Elternteil oder eben die Frau in dem Fall schon ein bisschen arbeitet. Weil sie darf nur, und das ist auch so, finde ich auch so absurd, eine Frau darf nur in Säule 3a einzahlen oder eine Person, wenn sie erwerbstätig ist. Also wenn sie keinen Lohn oder kein Einkommen hat, darf sie auch nicht einzahlen. Und das ist ja mega
absurd.
Also
wenn sie unbezahlte Care-Arbeit macht, dann das ist ja völlig
total
ein Unding.
Absurd. Ja, weil man schafft ja so viel. Also ich glaube, es gibt keinen strengeren Job als das Ältere sein. Und eben, dann ist er auch noch unbezahlt und dann dürfen wir aber zusätzlich auch nicht in eine Säule 3 einzahlen. Also was da eben ist, das Einzige, was man sagen kann, ist, dass der Mann irgendwie also dass man wie investiert sonst. Also beispielsweise auf seine, eben Frank, also nein, nicht Frankly, sondern auf eine andere Investitions-App, wo der Mann wie sagt, bewusst, er zahlt auf ein Konto ein, das wie als Vorsorge von der Frau zusätzlich dienen sollte, aber halt nicht ein bewusstes Vorsorgekonto ist, sondern ein Konto, wo man das Geld jederzeit kann beziehen kann. Und gleich ist es bewusst für die Frau auf die Seite da. Das ist einfach etwas, oder eben, dass man so viel wie möglich probiert aufzuteilen, aber ich finde, das ist so ein schwieriges Thema, ja.
Was mich noch interessiert oder noch auch so ein Gedanke jetzt gegen den Schluss, wir sind schon so ein bisschen in den letzten 10 Minuten. Also eigentlich ja auch noch unabhängig vom Konstrukt, oder? Ob jetzt Mann, Frau, gibt es ja sehr häufig, also sehr wenige Partnerschaften, jetzt vor allem mit Kind, wo beide genau gleich viel verdienen.
Ja.
Oder? Und man will ja dann auch nicht so der Rappenspalter in sein und so. Aber gleich ist es ja eigentlich so, dass man bei einer Familiengründung oder auch wenn man zusammenzieht oder einfach anfängt, Finanzen zu teilen, müsste miteinander anhocken und eine Auslegeordnung machen, wer jetzt da eigentlich was übernimmt und ob das fair ist.
Und auch prozentual und nicht alles 50-50.
Ja, total. Ja, total.
Und was mich dort schon auch immer noch mega erstaunt, und dort ist es aber für mich dann schon auch wieder ein geschlechtsspezifisches und vor allem ein heterokonstrukt Thema, eben, dass irgendwie das einfach sehr oft immer noch nicht stattfindet. Also auch so, auch wenn man eigentlich das Bewusstsein mittlerweile darüber hat, dann also ich finde es so krass, das, was du auch als Beispiel gebracht hast, auch, also eben nicht nur ältere Frauen, die keine Ahnung haben, was für Konti sind, die keine Ahnung haben, wie die Steuererklärung aussieht. Und ich will da auch nicht irgendwie Schuldgefühl
geben
oder im Sinn von, das ist falsch. Aber vielleicht da einfach so, weißt, gibt es da einen Tipp, wenn ich jetzt wie merke beim Hören, okay, shit, ich bin genau in dieser Situation. Mhm. Was soll ich dann machen?
Also ich sage immer, am besten ist es in einer guten Situationsgespräch suchen. Also dort, wo man eben nicht schon, ich weiss nicht, was für Diskussionen eh schon bestehen, dann ist es meistens schwierig. Aber dass man wie in einer guten, ruhigen Situation mal zusammensitzt und dass man einfach mal schaut, was nimmst du ein, was nehme ich ein, wenn beide arbeiten, was sind Situationen sonst, was ist erspart, wie können wir das am besten aufteilen. Ich finde es auch schwierig, wenn man zum Beispiel sagt, ja, die Frau schafft 20%, der Mann 100, was auch immer, und dann geht man in die Ferien und man teilt es 50-50, das geht ja nicht auf. Also das ist ja alles gar nicht erst machbar, weil wer übernimmt dann die 50% von dem Kind? Also das ist wie gar nicht, das geht gar nicht. Und dass man das wie so mal ganz in Ruhe miteinander anschaut, ohne dass man irgendwie Vorwürfe machen oder so, weil ist ja oft auch gar nichts Negatives dahinter.
Und wenn ich jetzt wie merke, ich komme da nicht weiter, darf ich dann auch wie selber? Also wie ist das denn, wenn ich jetzt verheiratet bin zum Beispiel? Darf ich dann einfach Konti durchsuchen von meinem Ehepartner?
Also wenn sie nicht euch beiden gehören, dann nicht. Mhm. Oder außer du hättest eine Vollmacht, aber sonst sind sie wie ihm. Ich sage aber, also für mich ist wie die Basis von einer guten Beziehung, ist, dass man da das kann anschauen. Also, dass
in dem Sinne auch
sonst muss man sich eh fragen. Weil dann kann meiner Meinung nach irgendetwas nicht stimmen. Und wenn man so weit ist, dass man sich für Kind entscheidet, dann sollte meiner Meinung nach die Basis so sein, dass man über so Themen kann reden. Und am besten oder am schönsten wäre es natürlich, wenn die Initiative von der Person kommt, die eben mehr Verdiener ist, dass man sieht, dass das auch wertgeschätzt wird, was zu Hause geleistet wird. Weil ohne den Rückhalt könnte die andere Person ja gar nicht das Geld verdienen. Also das ist ja eh ein Gehen und ein Nehmen.
Ich möchte da wie noch einen Schritt vorher noch so ein bisschen einbringen, einen Gedanken. Weil, also etwas, was man ganz klar jetzt auch erkennt, ist wieder Care-Arbeit oder muss der Wert bekommen, den sie hat, auch ökonomisch. Total. Weil sonst hat man wie keine Basis von der Diskussion. Oder solange das Bewusstsein in den Köpfen noch nicht da ist, dass die Arbeit einen Wert hat und wirklich einen ökonomischen Wert, ist es fast nicht möglich, oder, da eben in gute Gespräche zu gehen. Das heisst, es braucht Bildung.
Unbedingt.
Es braucht wirklich Aufklärungsarbeit. Und was ich so wichtig finde, ist, dass man da auch wieder Charme rausnimmt. Wie was ich beobachte bei Frauen, jetzt bei mir in der Praxis, die in dieser Situation sind, also wo Kinder bekommen haben. Und da ist ganz, ganz häufig so, dass sie, ja, wie sie so viel Care-Arbeit übernehmen.
Ja.
Dann wie froh sind, dass der Partner die Finanzen macht. Mhm, also wenigstens das macht.
Ja, genau.
Oder?
Ja.
Und dann fehlt ganz oft die Kraft und die Energie. Also gerade wenn dann nochmal ein Kind kommt, dort hingehen und sagen, könnte ich dann mal sehen, was da bei diesen Konten, oder?
Ja, genau.
Und das hat oft, gerade eben, wenn Kinder auf die Welt kommen, hat das so eine Dynamik von, ich sage dem so einen Überforderungsmodus. Mhm. Oder man wurschtelt sich irgendwie durch, man schaut diesen Kind, irgendwie die Nächte sind schlecht.
Ja.
Man macht irgendwie. Und irgendwann merkt man so, eben wie du jetzt vorhin gesagt hast, irgendetwas ist da nicht gut.
Ja, genau.
Also vielleicht auch die Beziehung ist nicht gut.
Mhm.
Aber ich habe keinen Zugriff auf die Konten. Oder?
Ja.
Und das ist etwas, das dann unglaubliche Scham auslöst.
Ja.
Also das ist ganz oft, ich kann das nicht einmal einer Freundin erzählen.
Mhm.
Ich kann das nie, das ist ähnlich, wie wenn zum Beispiel sogar, also wirklich die ähnliche Dynamik, wie wenn Gewalt passiert oder psychische Gewalt. Oder wie die suchen dann das Gespräch und sagen, hey, kann ich die Konten irgendwie auch sehen? Oder ich will nicht nur das Konto, wo du irgendwie Geld mir überweisest, sondern ich will irgendwie sehen, wie viel verdienst denn du?
Ja, total.
Sind manchmal auch Männer mit eigenen Geschäften, oder? Wo auch nicht jetzt einfach einen Lohnausweis gibt. Und dann sagt er, ah, nein, um das musst du dich nicht kümmern. Du hast ja genug. bist ja eh, oder? Also, ja. Du lieber mal eine Pause machen, mache ich durchschnaufen oder so.
Ja, genau.
Also, dass Geschichten laufen. Und dann kommt die Scham. Mhm. Wie hat mir das passieren können? Ich bin doch Feministin, ja. Ich bin doch eine aufgeklärte Frau, eine gebildete Frau. Wie konnte ich in das hineinkommen, dass ich plötzlich in so einer finanziellen Abhängigkeit bin? Mhm. Und da finde ich es so wichtig, dass man wieder darüber redet, von, es kann allen passieren, genauso wie zum Beispiel eben Gewalt allen kann passieren. Mhm. Und auch da muss die Scham Zeiten wechseln.
Ja.
Eben, wie du so schön gesagt hast, sollten die mehr verdienen, auf die zukommen, die in der Abhängigkeit sind und kehren. Und nicht mehr selber müssen sich darum kümmern. Und wirklich, es gibt keinerlei Grund, sich für das zu schämen. Und dann eben dürfen bei einer Frauenzentrale oder bei dir sich eine Beratung leisten, wirklich sagen, jetzt brauche ich Hilfe.
Ja, also da würde ich noch schnell dazu sagen, du hast vorhin noch gefragt, Mara, wegen der Kunden, also Einsicht. Und also wenn man verheiratet ist, es geht natürlich nur, wenn man verheiratet ist und eine gemeinsame Steuererklärung ausfüllt. Aber spätestens dann kann man, aber da kann man sagen, ich möchte die Steuererklärung sehen, weil man muss ja eigentlich auch unterschreiben. Mhm. Und das wäre dann wieder ein Moment, wo man grundsätzlich alle Kunden sehen sollte, ausser genau, es wird nicht alle sagen. Auch, ja. Und das ist wie das, wo man dann, also das ist das Mindeste und das steht einem auch zu, weil man muss ja die Unterschrift darunter setzen. Also darf man ja auch sehen, was denn da vorhanden ist und was man muss zahlen.
Und ich würde auch noch gerne bei der Sarah einhängen, weil ich habe vorher auch gerade so gedacht, weißt, wir sagen ja auch, wir müssen Tabuthemen abbauen. Also wie schon beim Einstieg mit der Mens und mit dem Menstruationsdisk. Mhm. Und wir müssen mehr über das reden, was uns passiert, damit eben die Scham gar nicht so eine Chance hat. Und ich glaube, was man schon auch sehr fest kann, ist unter Freundinnen, unter Frauen, unter Flinter, die Erlebnisse, soweit man das kann und möchte, irgendwie teilen und eben auch nicht einander noch beschämen in dem. Und ich finde, also für mich sind das schon vor allem auch in meiner ersten Ehe Momente gewesen, wo ich ja bin so jung gewesen, oder 23, wo ich geheiratet habe. Mhm. Und dann so zu mehr, also wo ich angefangen habe reden über finanzielle Verhältnisse, auch mit Freundinnen, und dann habe ich ja auch wie mehr erfahren von ihr. Also
ja.
es ist wie so, also es ist einfach mega wichtig gewesen in dem Prozess, und ich glaube, das können wir ja schon auch selber bei uns steuern, dass wir anfangen über das reden. Und eben auch einfach nicht den anderen so, das, was du jetzt gesagt hast, ja, also du bist ja Feministin, wie hätte das passieren können? Nein, es kann wirklich einfach allen passieren.
Und darum haben wir heute mit der Nathalie geredet. Wir sind schon fast am Schluss. Geld ist ein Thema, das bei mir auch in der Praxis Raum hat, eben ganz anders als jetzt bei der Nathalie. Und da geht es um Gefühl, da geht es um Prägung, da geht es um Glaubenssatz. Und wenn ihr jetzt das Gespräch zugelassen habt und merkt, wow, ja, ich habe da vielleicht auch Angst oder Schamgefühl. Ein Anfang ist es immer, dass man mal ein Blatt Papier nimmt und wie mal einfach aufschreibt, was habe ich eigentlich so ein mit auf den Weg bekommen, wenn es ums Thema Geld geht? Also wie hat man daheim über Geld geredet? Und dann kommt man häufig so ein auf die Spuren von Glaubenssätzen, wo man dann merkt, ja, die schränken einem recht ein, sind vielleicht mal gut gemeint gewesen. Oder geht es wie so weit, dass Mädchen sind nicht gut in Mathe und so Geschichten, oder? Und wenn man die mal aufschreibt, ist es ganz häufig so, dass man so ein kognitiv schon ein erkennt, ja, also das stimmt eigentlich nicht. Also eigentlich weiss ich, dass es anders ist. Aber es fühlt sich vielleicht manchmal noch so an. Also die Diskrepanz zwischen Wissen und Fühlen ist völlig normal, weil dann sind wir eben geprägt. Aber es ist wie so mal ein Anfang, sich so mit der eigenen Geldprägung auseinanderzusetzen, dass man einfach mal aufschreibt. Und dann kann man ein zweites Blatt nehmen und wie die so Sätze mal anschauen und sagen, okay, wenn ich jetzt so mir vorstelle, meine allerbeste Freundin hätte die Gedanken und sie würde sie mir erzählen, welche Gedanken würde ich ihr mitgeben? Und dann die aufs andere Blatt schreiben. Und das Blatt, also das neue Blatt, nämlich mit den bestärkenden Glaubenssätzen, das wäre das, wo man aufhängt irgendwo, wo man es möglichst oft anschauen kann. Und es wirkt. Es gehen nicht einfach die Alten weg, aber die Neuen kommen dazu.
Danke vielmals.
Ein Buchtipp.
Ich habe noch einen Buchtipp, und zwar aus dem Beobachterverlag. Ich halte ihn kurz, weil wir jetzt schon ein bisschen über der Zeit sind. Das Buch heisst «Mein Geld im Griff», ist geschrieben von der Corinne Ballhaus und der Angela Mügind, das hilfreiche Workbook für Frauen. Und das ist mein heutiger Buchtipp.
Nathalie, willst du noch eine Karte ziehen?
Ja, gern. Oh, von welcher Frau habe ich am meisten fürs Leben gelernt?
Das ist so eine ultimative Frage.
Ja, das
Frage.
Ist noch schwierig. Also ich würde so fast sagen von mir selber, weil es kommt sonst so ein bisschen darauf an, in welchem Bereich. Natürlich auch von meiner Mami, aber also so jetzt im Allgemeinen, ich würde sagen, ich habe schon vom meisten von mir selber.
Von dir selber, in welchen Situationen hast du am meisten gelernt? Magst du da eine so Situation, wenn du jetzt so zurückschaust? Wo ja. hast du gelernt? Wann lernst du?
Also grundsätzlich immer, also ja, jeder neue Situation, aber mega speziell, wo ich die Diagnose bekommen habe, dass ich genetisch bedingte Osteoporose habe und eben meinen damaligen Job nicht ausführen durfte und ja, einfach mein ganzes Leben musste umstrukturieren und jetzt so fest schauen, wie ich arbeite und was ich mache und in Therapie gehen und so weiter und darum auch so fest angewiesen bin auf die Selbstständigkeit, weil ich so viele Arzttermine habe, dass ich das einmal gar nicht anders könnte machen. Ja, das ist schon, glaube ich, das Größte oder die Situation, die für mich das grösste Learning war.
Danke vielmals.
Ja, danke euch vielmals.
Wir sind am Schluss. Merci vielmals für das Gespräch. Ich gebe euch noch etwas mit. Und zwar, wenn ihr die Rain-Disc bestellen wollt, die Periodendisc von Raincare, dann könnt ihr einen Rabattcode nutzen. Der heisst Sarah und Mara 15. Und dann habt ihr 15% gespart, Nathalie.
Cool, danke.
Dann sind wir wieder beim Thema. Wir tun alles in die Show Notes. Danke vielmals fürs Zuhören.
Danke vielmals. Liebe Nathalie, bist du unsere Gästin gewesen?
Ja, danke euch vielmals.
Und lass uns im Gespräch bleiben über Geld oder vielleicht eben über all die Themen, die tabu sind. Und teilt die Folge, weil ich glaube, es ist eine gute Anregung, um über Geld zu reden. Ciao miteinander.
Tschüss miteinander.
Tschüss.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale-zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.